Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Vielen Dank, you too. I still haven't found what I'm looking for. Ich weiß nicht, wie du hier bist, was du suchst, was du bisher noch nicht gefunden hast. Darum wird es heute gehen, Leben gesucht. Johannes 3, Vers 16, dort heißt es, und darum geht es 4 Wochen lang, wie ich mir habe sagen lassen, dass Gott so sehr die Welt geliebt und das heißt auch gesucht hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Menschen machen sich auf die Suche nach diesem Gott und ich werde über dieses Leben, was Jesus ewiges Leben genannt hat, sprechen, in der Überzeugung, dass hier genug Leute sitzen, die eine Sehnsucht nach diesem Leben, das Gott schenkt, haben. Ewiges Leben, das ist das, was Jesus schenkt. Es ist eine Sehnsucht nach mehr, die in uns ist. Ich werde ein bisschen was von mir erzählen. Ich werde davon erzählen, dass dieses ewige Leben total anders ist, als wir Menschen uns das in der Regel vorstellen. Und ich werde etwas von der Bedeutung dieses ewigen Lebens erzählen. Ewiges Leben, Sehnsucht nach mehr. Ich fange mal an, wie das bei mir war. Ich habe eben gesagt, ich bin in Barmbek geboren, also Hamburg-Barmbek. Und zwar 1965. Mein Name Ansgar ist, ich glaube, er ist auch hier nicht so üblich. Im Norden Deutschlands ist er etwas üblicher. Und das vor allem auch in Familien, die katholisch sind. Ich bin in einer römisch-katholischen Familie aufgewachsen. Der heilige Ansgar, das war der berühmte Bischof und Missionar Skandinaviens. Und der ist 865 gestorben. Ja, und 1965 bin ich geboren in Hamburg und meine Eltern wollten unbedingt, dass wir Kindern Namen von Heiligen haben. Und das ging dann damals so durch die Presse und haben die gesagt, Ansgar, das könnte man machen. So bin ich zu meinem Namen gekommen. Ich bin aufgewachsen in der Vorstellung und ich glaube, dass diese Vorstellung viele Menschen haben, sogar Menschen, die nicht religiös aufwachsen, in der Vorstellung, dass es einen Gott gibt. Es kann sein, dass man das auch anders nennt, dass man das nicht Gott nennt, eine höhere Macht, aber dass es irgendetwas oder irgendwen gibt, der sich dem Zugriff von uns Menschen entzieht, der größer ist, von dem wir abstammen. Und Christoph Schmidt hat eben erwähnt, dass ich durch meine Tätigkeit bei der Allianzmission sehr viel unterwegs war und natürlich auch in Ländern, die eben nicht so wie Deutschland geprägt ist, sondern die animistisch geprägt sind oder shintoistisch, buddhistisch, wie auch immer, oder eben atheistisch. Aber ich habe überall Menschen kennengelernt, egal welche Prägung sie hatten, die diese Suche hatten nach Gott. Ich habe sogar eine Frau kennengelernt, die einen Kurs während der kommunistischen Zeit gegeben hat, um die Atheisten zu stärken, den Atheismus zu stärken. Und bei den Vorträgen und bei der Arbeit daran ist sie zum Glauben gekommen, weil sie ihren eigenen Worten nicht mehr glauben konnte. Weil sie merkte, es haut einfach nicht hin. Ich muss als Atheist mehr glauben, als wenn ich an Gott glaube. Sie hat sich auch auf die Suche gemacht. Ich habe überall Menschen gefunden, die sich auf die Suche gemacht haben. Ich selber habe es auch gemacht. Gott, ja, aber wo ist er? Wie kann ich mit ihm sprechen und leben? Und was ist nach dem Tod? Wer bin ich vor Gott? Ist das alles ganz einfach oder ist es schwer? Ich habe mich als Jugendlicher auf die Suche gemacht, wie das, glaube ich, normal ist. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass Gott für mich wirklich direkt persönlich ansprechbar ist. Er blieb für mich immer so eine, und ich glaube, das ist bei vielen Menschen, auch bei vielen Menschen, die im Katholizismus, wie es bei mir der Fall war, aufwachsen, dass Gott sehr, sehr weit weg geblieben ist. Er blieb irgendwie so eine diffuse, weit entfernte Macht, mit der ich eigentlich keinen Kontakt haben konnte. Als ich, glaube 16 war, ist eine Nachbarin, die gegenüber aufgewachsen ist, sie war ein Jahr älter, also 17 Jahre, ist sie bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wir hatten viel miteinander zu tun und es war für mich ein Schock, zu sehen, dass man mit 17 Jahren sehr plötzlich, ohne Vorwarnung, sterben kann. Ich habe mich oft gefragt, wenn mir das jetzt gleich passieren würde, und ich habe mich das auch damals gefragt als Jugendlicher, wenn mir das morgen passieren würde, wie ist das dann so mit Gott und dir? Ich hatte darauf keine wirkliche Antwort und hatte nur so eine Ahnung, dass da noch was aussteht, was zu klären ist. 2 oder 3 Jahre später starb der Bruder dieser jungen Frau. Auch mit 17 Jahren war der jüngere Bruder. Auch mit 17 Jahren. Und da wurde mir klar, es gibt keine Garantie für gar nichts. Man kann das beschissen finden, man kann das ungerecht finden, man kann auch sagen, Gott, was bist du für ein Gott, wenn du das geschaffen hast und sowas zulässt. Man kann sich aufregen, man kann verzweifelt sein, aber am Ende bleibt so ein Gefühl, okay, wenn ich Mensch bin und Gott wirklich Gott, dann gehört er eigentlich nicht auf die Anklagebank. Dann muss das irgendwie anders zu verstehen sein. Und ich habe gesucht und gesucht. Ich habe versucht, in der Bibel Orientierung zu finden, in dem Glauben, den ich gelernt hatte, aber Gott blieb immer weit weg. Ich habe das dann alles über Bord geschmissen. Ich habe gesagt, damit kann ich nicht leben, damit will ich nicht leben. Das ist mir zu heftig, zu anstrengend. Überhaupt, wenn man die Bibel liest und all die Gebote, die da drin stehen, wer soll danach leben? Wie soll das funktionieren? Das ist mir zu viel. Ich habe das über Bord geworfen. Ich habe in anderen Religionen gesucht, habe mich gefragt, ob Gott vielleicht ein Überbegriff aller Religionen ist. Ich habe dann auch alles, überhaupt das Konzept mit Gott über Bord geworfen, mal eine Zeit lang, versucht zu überlegen oder zu glauben, dass es eigentlich nichts gibt, woran sich der Mensch festhalten kann. Ich weiß nicht, wer sich schon mal mit dem sogenannten Nihilismus beschäftigt hat, also wo eigentlich nichts wirklich eine verbindliche, über nichts eine verbindliche Aussage zu machen ist. Dass es eigentlich nichts gibt, was für den Menschen Bedeutung und Halt haben kann, geben kann. Aber wer wirklich nihilistisch leben will, der kann kaum einen Atemzug tun. Ich weiß nicht, wer das mal versucht hat. Der wird kaum durch den nächsten Tag kommen. Wenn er das wirklich ernst nimmt, ich habe noch keinen Nihilisten getroffen, der das wirklich durchgezogen hat. Am Ende sucht er sich anderes, woran er sich festhalten kann. Ich habe viel gesucht, and I still haven't found what I'm looking for. Ich habe mir eingestehen müssen, ich habe es nicht gefunden. Ich habe nichts gefunden, wo ich Halt finden kann. Dieser Vers, Johannes 3, Vers 16, kommt aus einem Gespräch eines Schriftgelehrten der damaligen Zeit mit Jesus. Nikodemus heißt dieser Mann. Schriftgelehrte haben oft das Problem, dass sie meinen, alles zu wissen. Dieser Nikodemus hatte einen extremen Vorteil. Er hat noch gefragt, er hat noch gesucht, er hat sich nachts mit Jesus getroffen, weil er ahnte, an dem ist etwas dran, was die bisherigen Gelehrten unserer Religion nicht vorweisen können und konnten. Er hat sich eingestanden, dass er noch nicht gefunden hat, worum es wirklich geht. Dieser Nikodemus fragt Jesus nach dem Leben, nach dem, wer Jesus selber ist. Und Jesus sagt ihm, dass es um das Reich Gottes geht. Und er sagt ihm am Ende vor allem eins, dass er selbst, Jesus Christus, der Gesandte, der von Gott Gesandte ist, um den es letztendlich geht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ewiges Leben, Sehnsucht nach mehr. Ich bin der Überzeugung, dass hinter jeder hinter jeder Sucht letztlich eine Sehnsucht steckt und dahinter letztendlich, wenn du lang genug fragst, die Sehnsucht nach erfülltem Leben steckt. Und dahinter letztendlich die Sehnsucht nach Gott. Im Alten Testament gibt es ein Buch, Prediger heißt das, oder Kohelet. Dort heißt es im Kapitel 3, dass Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Dass Gott selbst uns geschaffen hat mit der Sehnsucht nach mehr. Die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir ahnen, jeder ahnt hier, der hier ist, dass wir nicht nur einfach nur biologische Existenz sind, um uns fortzupflanzen, damit wir Leute schaffen, die sich wiederum fortpflanzen, damit die Leute schaffen, die wiederum sich fortpflanzen. Das kann es nicht gewesen sein. Das ahnen wir. Die Naturwissenschaft kann das nicht beantworten. Ich habe heute Morgen noch eine Sendung im Radio über Luca gehört. Luca, das ist the last, wie geht das weiter? Universal Ancestor. Das C steht für irgendwas, was ich jetzt vergessen habe. Also man geht so lange nach vor, das erste Lebewesen, ja, Common Ancestor, genau, unser letzter ursprüngliche Common, der gemeinsame Vorfahre. Also irgendwann gab es mal ein ganz kleines, winziges Bakterium, ja, so sagen die Naturwissenschaftler, von dem alles ausgegangen ist. Egal, was man dazu glaubt oder nicht glaubt, da ist auch eine Menge Glaubenssache drin. Am Ende ist die Frage, ist Leben mehr, als dass wir uns wie Bakterien nur fortpflanzen oder wie alle anderen Säugetiere? Oder gibt es mehr, gibt es einen Gott? Ich war der hatte die Ahnung, dass es doch mehr geben muss, dass es einen Gott geben muss. Aber wer ist dieser Gott? Sehnsucht nach mehr. Das zweite, ewiges Leben, das ist total anders. Jesus sagt hier, eine interessante Formulierung finden wir hier, dass wer an diesen Sohn Gottes glaubt, dass der ewiges Leben hat. Es ist interessant zu sehen, dass nicht dort steht, der wird einmal ewiges Leben haben, wenn er gestorben ist und dann vielleicht auferstehen wird. Das würde man erwarten, oder ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, das würde man erwarten, wenn man von ewigem Leben hört. Ewiges Leben, das ist für den normalen Durchschnittsdeutschen, ist das eben das Leben, das beginnt, ja, wenn diese Erde und dieses Leben hier vorbei ist. Dann beginnt so die landläufige Vorstellung, ewiges Leben, oder? Ewiges Leben ist total anders. Und das ist das Schwierige auch an diesem Begriff. Da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen. Ewiges Leben, ja, klar. Das ist das, was natürlich in alle Ewigkeit geschieht. Was jenseits von Zeit und Raum geschieht. Aber es beginnt eben in Raum und Zeit. Die, die an Jesus glauben, die haben ewiges Leben. Ewiges Leben ist total anders. Ich glaube allerdings, dass es tatsächlich diese verschiedenen Dimensionen hat. Und es gibt eine wunderbare Geschichte von Klaus Berger. Das ist die Geschichte über das Leben danach. Die Geschichte von den zwei Knaben. Ich weiß nicht, wer diese Geschichte kennt. Aber selbst wenn du sie kennst, die ist so gut, die kann man öfters hören. Ich lese das mal. Es geschah, so heißt es in dieser Geschichte, dass in einem Schoß Zwillingsbrüder empfangen wurden, die Wochen vergingen und die Knaben wuchsen heran. In dem Maß, in dem ihr Bewusstsein wuchs, stieg die Freude. Sag, ist es nicht großartig, dass wir empfangen wurden? Ist es nicht wunderbar, dass wir leben? Die Zwillinge begannen, ihre Welt zu entdecken, als sie aber die Schnur fanden, die sie mit ihrer Mutter verband und die ihnen die Nahrung gab, da sangen sie vor Freude, wie groß ist die Liebe unserer Mutter, dass sie ihr eigenes Leben mit uns teilt. Als aber die Wochen vergingen und schließlich zu Monaten wurden, merken sie plötzlich, wie sehr sie sich verändert hatten. Was soll das heißen, fragte der eine. Das heißt, antwortete der andere, dass unser Aufenthalt in dieser Welt bald seinem Ende zugeht. Aber ich will gar nicht gehen, erwiderte der eine. Ich möchte für immer hier bleiben. Wir haben keine andere Wahl, entgegnete der andere. Aber vielleicht gibt es ein Leben nach der Geburt. Wie könnte dies sein, fragt zweifelnd der Erste. Wir werden unsere Lebensschnur verlieren. Und wie sollten wir ohne sie leben können? Und außerdem haben andere vor uns diesen Schoß hier verlassen und niemand von ihnen ist zurückgekommen und hat uns gesagt, dass es ein Leben nach der Geburt gibt. Nein, die Geburt ist das Ende. So fiel der eine von ihnen in tiefen Kummer und sagte, wenn die Empfängnis mit der Geburt endet, welchen Sinn hat dann das Leben im Schoß? Es ist sinnlos. Womöglich gibt es gar keine Mutter hinter allem. Aber sie muss doch existieren, protestiert der andere. Wie sollten wir sonst hierher gekommen sein und wie könnten wir am Leben bleiben? Hast du je unsere Mutter gesehen, fragte der eine. Womöglich lebt sie nur in unserer Vorstellung. Wir haben sie uns erdacht, weil wir dadurch unser Leben besser verstehen können. Und so waren die letzten Tage im Schoß der Mutter gefüllt mit vielen Fragen und großer Angst. Schließlich kam der Moment der Geburt. Als die Zwillinge ihre Welt verlassen hatten, öffneten sie ihre Augen. Sie schrien. Was sie sahen, übertraf ihre kühnsten Träume. Das ist eine fantastische Geschichte, weil man daran, ist eine simple Parabel eigentlich. Aber so wie dieser eine Zwilling so eine Ahnung hatte, da muss doch eine Mutter existieren. Es muss doch mehr geben. So haben wir diese Ahnung. Ich hatte davon gesprochen. Und wie das Leben nach der Geburt für sie völlig anders ist, als man sich das vorstellen kann. Wie soll sich ein Kind, selbst wenn es denken könnte und das reflektieren könnte vor allem, wie soll sie sowas ahnen können, dass man ohne Nabelschnur echt existieren kann? Unvorstellbar. Und so denke ich auch, wenn wir über ewiges Leben nachdenken, nach dem Tod wird es total anders sein, wie wir Menschen uns das vorstellen. Es gibt ja immer wieder so Leute, die wahnsinnig gerne darüber spekulieren, wie wird das dann sein? Ja, das sind dieselben Leute, die darüber spekulieren, wie war das eigentlich vor der Schöpfung? Ja, und was hat Gott da gemacht vor der Schöpfung? Martin Luther hat dazu ja gesagt, Gott hat vor der Schöpfung Ruten geschnitzt, um die zu verhauen, die solche Fragen stellen. Auch das ist Spekulation natürlich, das ist klar, damit wir uns da richtig verstehen. Nur es bringt nichts, über Dinge zu spekulieren, die ein Mensch nicht beantworten kann. Ewiges Leben ist total anders. In Ewigkeit, aber auch jetzt hier. Denn Jesus sagt, die glauben, haben ewiges Leben. Sie werden es nicht erst bekommen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Auch Johannes-Evangelium ist voll davon, das Leben zu thematisieren, zu beschreiben. Schon jetzt. Ich hatte gesagt, dass ich mich auf die Suche gemacht habe und während dieser Suche hat ein Freund von mir, mit dem ich viel Musik zusammen gemacht habe, Sport zusammen gemacht habe, wir kannten uns schon einige Zeit, der hat eine absolute Erneuerung seines Lebens durch den Glauben an Jesus erfahren. Und es kam, wie es kommen musste, der konnte auch nicht die Schnauze halten davon. Der musste mir davon erzählen. Und zwar hat er mir ständig davon erzählt, er hat mich genervt sogar. Er hat so viel davon erzählt, immer von diesem Jesus und Leben, dass er mich genervt hat. Das Gute war, er durfte mich nerven, weil er ein Freund war. Das war ein echter Vorteil und er hörte nicht auf. Ich lernte immer mehr Leute kennen, damals in der Freien Evangelischen Gemeinde in Hahn bei Wuppertal, wo ich aufgewachsen bin, also von Hamburg nach Hahn gezogen später. Da lernte ich dann diese FEG kennen, diese Freie Evangelische Gemeinde und Leute. Und ich merkte immer, wie diese Leute sprechen vor allem von Jesus Christus. Ich merkte, dass mich das stutzig machte. Ich meine, ich hatte schon viel philosophiert, ich hatte viele religiöse Fragen bedacht, aber dass man so konzentriert von Jesus spricht, das hatte ich so noch nicht erlebt. Aber ich habe auch noch nicht begriffen, wer ist dieser Jesus? Warum ist der so besonders? Aber ich merkte, die Leute, die davon sprechen, die haben ein verändertes Leben. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, nur ein kleines Beispiel. Ich bin dieser Freund kam aus einer Familie, die ich dann öfters auch besuchte. Und da war zum Beispiel, dass die Eltern von ihm, die waren ja auch schon 30 Jahre verheiratet vielleicht, und die gingen so miteinander um, dass ich dachte, ach guck mal, das gibt's auch. Ehe muss offensichtlich nicht in sich schon langweilig sein, weil das war meine Vorstellung bis dahin. Meine Vorstellung war also, wenn du Langeweile erleben willst und wenn du deine Beziehung kaputt machen willst, dann heirate. Todsicheres Mittel. Und ich merkte in dieser Familie, da läuft etwas anders. Und das waren aber dieselben Leute, wo ich merkte, da ist noch was. Es waren dieselben Leute, die mir auch widersprachen, wenn wir über ethische Fragen sprachen, wenn wir über Glaubensdinge sprachen, die auch sagten, hey, das ist so, die mich immer wieder auf Jesus hinwiesen, auf was in der Bibel steht und so weiter und so fort. Und ich dachte, wow, vielleicht gibt es da ja einen Zusammenhang. Das ist jetzt nur ein Beispiel von mehreren, die mich stutzig gemacht haben. Und ich habe mich weiter auf die Suche gemacht und ich habe gesagt, irgendwann, Jesus, ich will dich kennenlernen. Ich merke, an dir muss es hängen. An diesem Jesus, das hat mich zugleich auch genervt, weil ich dachte, wow, dieser Jesus, der sagt, ich bin das Leben. Das ist ja, das ist dieser Absolutheitsanspruch, der einen aufregen muss, wenn man sich heute mit Religion beschäftigt. Dass es nur diesen Jesus gibt, durch den man zu Gott kommt, wow, das ist ein echter Aufreger. Ich glaube, das wird in der Zukunft noch viel aufregender, das in Deutschland zu behaupten. Also, das ist ein Aufreger, das so zu benennen. Entweder wird man total belacht und sagt, also wer so etwas behauptet, der muss wirklich schon eine Menge Gehirnwäsche durchgemacht haben. Oder man wird bekämpft. Werden wir mal schauen. Ich habe aber gemerkt, wenn ich mir nicht meinen eigenen Gott basteln will, der im Grunde genommen nur in mein Schema passt, dann muss ich auf diesen Jesus zugehen und ihm vertrauen und ihn kennenlernen, diesen Jesus. Wer an mich glaubt, der hat das Leben. Ich saß irgendwann, oder ich fing dann an, diesem Jesus zu vertrauen. So klein fing ich an. So klein fing ich an, Jesus zu vertrauen. Nur ganz zaghaft. Aber irgendwann habe ich in der Bibel gelesen, wer diesem Jesus vertraut, und da steht nichts davon, ob man ihm groß vertraut oder klein vertraut, wer ihm vertraut, der hat Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1. Ich habe das gelesen an einem Morgen. Wer diesem Jesus vertraut, der hat Frieden mit Gott. Und ich habe gesagt, Gott, ich weiß es nicht besser. Ich vertraue jetzt diesem Wort. Ich vertraue darauf, dass ich durch Jesus Frieden habe mit dir, dass meine Sehnsucht nach dir darin zum Frieden kommt. Amen, Bibel zugeschlagen und weitergemacht. Nichts empfunden, aber ich weiß, von dem Tag an habe ich Frieden mit Gott. Meine Empfindungen folgten dann später. Meine Freude folgte dann später. Und ich merkte, es ist wirklich so, ich habe Frieden mit Gott. Und ich habe dann festgestellt, Das stimmt, was viele, viele Jahrhunderte vor mir Augustinus gesagt hat, dass der Mensch Unfrieden hat in seinem Herzen bis zu dem Tag, da er Frieden findet in Gott. Dieses ewige Leben habe ich durch den Glauben an Jesus Christus empfangen. Und mein letzter Schritt ist noch etwas zu dieser Bedeutung zu sagen. Dieses ewige Leben hat zwei zentrale Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist, dass wer diesem Christus vertraut, dass er einfach gerettet wird, dass er nicht mehr verloren ist, dass er nicht mehr, wenn er stirbt, in ein Nichts fällt oder ins Gericht kommt, sondern dass er gerettet ist. Das ist das eine. Und ich vergleiche das gerne mit zum Beispiel Rettungswagen, Rettungshubschrauber, Rettungsbooten. Das ist nötig. Wir Menschen brauchen diese Rettung. Wir sind ohne Christus verloren. Im ersten Johannesbrief heißt es einmal, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Der ist also verloren. Wir brauchen diese Rettung. Das ist, ich weiß nicht, wenn du sowas öfter schon gehört hast, dann sagst du, okay, wiederholt sich langsam. Wenn du das erste Mal sowas hörst, mir ist bewusst, dass solche Aussagen eine absolute Provokation im Jahre 2014 sind für jeden normal aufgeklärt denkenden Menschen unserer Zeit. Das halte ich für normal, Bitte nicht drüber wundern, ich verstehe das gut, ich habe mich genauso drüber aufgeregt. Es gehört mit dazu, wenn man sich mit Jesus beschäftigt, dass man sich aufregt. Wer sich über Jesus nicht auch aufregt, der meint wahrscheinlich gar nicht Jesus, sondern nur seine eigenen Gedanken über ihn. Also das ist wirklich problematisch, sowas heute zu denken, aber es ist das, was Jesus selber sagt und damit müssen wir uns beschäftigen. Rettung, das ist das eine. Das andere des ewigen Lebens ist eben das Leben in der Fülle, das beginnt, wenn wir in der Gemeinschaft mit Gott stehen. Es ist nicht nur Rettung, ja, für irgendwann und in alle Zeiten, sondern es ist Leben jetzt und hier. Steht auch im Johannesevangelium, und daran merkt man, das Johannesevangelium ist voll davon, ja, dass ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und das in Überfluss haben. Das ist seine Mission gewesen, dass wir Leben in Fülle haben, in Überfluss haben, hier und jetzt. Das heißt also, es geht nicht nur darum, ein Rettungsboot zu betreten, ja, oder damit gerettet zu werden, sondern bitteschön AIDA oder Insel, ja, oder Festland. Ja, es geht nicht nur darum, von einer Rettungsambulanz gerettet zu werden, sondern bitteschön dann ins Krankenhaus geheilt zu werden und weiterzuleben. Und das ist ein wichtiger Schritt, denn man hat im Laufe der Jahrhunderte oft nur über den ersten Teil gesprochen. Der ist wichtig, aber er ist nicht alles, sondern dieses Leben beginnt jetzt und hier, dass sie das ewige Leben haben. Ich vergleiche das gerne mit einer Tür und einem Haus. Die Rettung, der erste Schritt, ist wie eine Tür. Da trittst du durch. Aber was kommt nach der Tür? Manche Christen beschreiben das so, als wenn hinter der Tür nichts weiter käme. Es ist so wie diese Western-Dörfer bei den Filmen, wo da nur vorne die Fassade ist und dahinter stehst du wieder in der Wüste. Manche Leute fangen einen Glauben an Christus an und danach stehen die wieder in der Wüste. Das ist nicht sehr attraktiv. Ist auch Unsinn, ist Käse und entspricht nicht dem, was in der Bibel steht. Wer Christus vertraut, durch diese Tür tritt, der steht nicht in der Wüste, sondern er entdeckt eine Wahnsinnsvilla. Mit unglaublich vielen fantastischen, interessanten, überraschenden Räumen. Das ist auch nur ein Bild, das ist mir klar. Aber so versuche ich mir das ein bisschen zu erklären und zu beschreiben. Und ich, Ansgar Hörsting, ich lebe jetzt schon ein paar Jahre mit Christus. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. Das ist schon so lange, dass ich es vergessen habe. Auch nicht schlecht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich immer noch so ein paar Räume entdeckt habe erst und auch nur ein bisschen ausgeleuchtet habe und da sind noch so viel andere. Und in diesen Räumen treffe ich fantastische Menschen. Ich lerne das Leben kennen. Ich lerne zu leben. Ich lerne Lebenskunst. Ich lerne Leben zu genießen. Ich lerne für andere Menschen da zu sein. Ich lerne von mir selber wegzusehen. Ich lerne das, was Gott in mein Leben legen möchte, kennen. Mit anderen zusammen. Und wie gesagt, es ist erst ganz am Anfang und ich werde bis an mein Lebensende diese Räume entdecken. Leben die Fülle, das ist unglaublich viel. Bei diesen Räumen, in diesen Räumen steht alles Mögliche. Es steht Job, es steht Ehe, es steht Beziehung, es steht Gesellschaft, es steht diese Welt, es steht alles Mögliche auf diesen Räumen drauf, die wir entdecken und wo wir die Fülle Gottes entdecken, mit der er uns beschenken will. Ewiges Leben hat Bedeutung, ist wirklich bedeutsam, und zwar für hier und für alle Zeiten. Wenn du diesen Christus noch nicht kennst, diesen Jesus Christus, dann kommt es jetzt auf eine Sache an, nämlich, und das ist ein gewisser Widerspruch. Einerseits suchst du das Leben, auf der anderen Seite geht es darum, nicht nur das Leben oberflächlich zu suchen, ein paar Lebensregeln zu entdecken, ja, so 10 Tipps hier heute Morgen mitzunehmen, sondern es geht darum, diesen Jesus Christus kennenzulernen und sich von ihm dann auch ins Leben leiten zu lassen. Und das ist ein bisschen paradox, weil wir letztendlich unser Leben, unser eigenes Leben, unser selbstbestimmtes Leben an diesen Jesus verlieren müssen. Und das ist jetzt deine Situation vielleicht, dein Leben an diesen Jesus zu verlieren. Und indem du dein Leben verlierst, zu entdecken, dass du das Leben findest. Auch das ist ein entscheidender, nicht ganz leichter, aber ein entscheidender Schritt. Jesus hat einmal gesagt, wer sein Leben verliert, um meinetwillen und an mich, der wird es finden. Wer sein Leben verliert, der wird es finden. Das heißt, es geht wirklich darum, allein diesem Jesus Christus zu vertrauen und dann zu entdecken, das Leben mit ihm beginnt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat sie wirklich sehr geliebt und er hat jeden hier geliebt. Du kannst deinen Namen einsetzen. So sehr hat Gott mich, jetzt kannst du deinen Namen nennen, so sehr hat Gott mich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und dieses ewige Leben soll hier heute Morgen beginnen. Der Christoph wird jetzt gleich beten und einladen, dieses Gebet mitzusprechen. Und das kannst du dann tun, von deinem Platz aus. Christoph, vielleicht kommst du schon mal nach vorne. Das Leben an diesen Christus zu verlieren, ist kein Verlust, wie es scheinen mag, sondern ist der Gewinn, den du haben kannst, den du mitnehmen kannst. Und auf ihn zu blicken, ihm zu vertrauen, ist das, was er dir heute schenken möchte. Christoph.
Genau, wir machen vorher einen Moment Stille, sodass du noch einen Moment deinen Gedanken nachhängen kannst. Ich will das nochmal sagen, ihr habt jetzt von Ansgars Weg gehört und jeder von euch geht einen Weg und manche von euch haben Gott irgendwann auf diesem Weg getroffen, für manche ist es schon lange her. Und andere haben vielleicht so eine Ahnung, so sind vielleicht an einem Punkt, wo sie das Gefühl haben, ich sollte mal so einen Schritt, so einen Vertrauensschritt wagen. Das würde ich gleich in einem Gebet formulieren. Ich bete dann bewusst sehr langsam und so, dass da Pausen sind und du kannst jeweils überlegen, ist das was ich auch beten will? Es ist ein Gebet, das so einen Vertrauensschritt zu Christus hin macht. Also im Moment haben wir Stille und dann bete ich sehr langsam. Wenn du das beten möchtest, formulier es einfach leise in deinem Innern mit. Jesus Christus, vielleicht bist du wirklich das Ziel meiner Suche. Ich kenne ein bisschen von dir. Ich habe auch noch viele Fragen, die offen sind. Aber ich möchte das glauben, dass du der bist, durch den ein liebender Gott in diese Welt kam. Und wenn du wirklich die Macht hast, Leben zu schenken, dann möchte ich dir mein Leben anvertrauen. Und dann danke ich dir für dein Leben, das du gelebt hast. Und ich danke dir für dein Sterben. Und ich danke dir für dein Auferstehen. Und ich bitte dich um Vergebung, wo mein Weg in eine ganz andere Richtung als zu dir führte. Und ich bitte dich, dass du mich auf deinem Weg leitest. Amen.
Thank you. Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.